lese den Predigttext aus dem Wort Gottes der Bibel. Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 25, Verse 1 bis 13, Neue Genfer Übersetzung. Das Gleichnis von den klugen und den törichten Brautjungfern. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit 10 Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf: Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen: Gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten: Das können wir nicht, es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die 5, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen: Herr, Herr, mach uns auf. Doch der Bräutigam antwortete: Ich kann euch nur das eine sagen. Ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Wir halten eine kurze Zeit der Stille, die ich dann mit einem Gebet für die Predigt abschließe. Großer Gott, erfülle Ruben jetzt mit deinem Heiligen Geist, damit er deine Botschaft verständlich weitergeben kann. Ich bitte dich um deinen Segen für Ruben, lass ihn ein Werkzeug deiner Wahrheit sein. Darum bitte ich dich im Namen von Jesus Christus. Amen.
Amen. Ja, lasst euer Licht leuchten, lasst eure Fackeln brennen, wenn der Bräutigam kommt, vorbereitet Jesus entgegenleben. Darüber möchte ich mit uns heute Morgen nachdenken. Wie Nina es schon erwähnt hat, wir haben heute Ewigkeitssonntag und der steht im Kirchenjahr unter den 2 Dimensionen, einmal die persönliche Dimension. Wie gehen wir eigentlich damit um, dass wir wissen, dass Gott uns einen Startpunkt gesetzt hat? Wir sind geboren, den kennen wir, den Tag. Aber es gibt auch diesen Tag, wo unser Leben ein Ende hat und wo wir dann Jesus gegenübertreten und dem, der uns das Leben geschenkt hat, der uns erlöst hat, für den wir leben wollen. Was heißt es, in dieser Zeit klug zu leben? Lehre uns bedenken, Herr, dass wir sterben müssen, damit wir klug leben, damit wir gute Entscheidungen treffen, damit wir wissen, wofür wollen wir leben, was will ich hinterlassen? Und vor allem aber auch, wem möchte ich vertrauen im Leben und im Sterben? Das ist die eine Dimension. Und die zweite Dimension ist aber auch, dass wir am Ewigkeitssonntag darüber nachdenken, dass der Lauf unserer Menschheitsgeschichte nicht ein ewiger Kreislauf ist, der sich wiederholt, sondern dass Gott auch unserer Menschheitsgeschichte einen Startpunkt gesetzt hat und auch irgendwann ein Ende setzen wird. Jesus wird kommen und wird das Reich Gottes, was mit ihm gekommen ist, seine Königsherrschaft, wird er zu Ende bringen. Das bekennen wir im Glaubensbekenntnis. Christus wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Er wird zurechtbiegen, gerade richten, was schief und krumm war. Und am Ende wird Gottes Reich das letzte Wort haben. Und die Frage ist, wie wir als Menschen und auch als Gemeinde, als Kirche, diesem kommenden Gottesreich, was in Jesus begonnen hat und was auf uns zukommt, wie wir dem aktiv entgegenleben. Darum geht es heute auch in diesem Gleichnis Der Predigttext ist vorgegeben, den habe ich mir einfach genommen, um mich ihm auch zu stellen. Und nicht spannend, dieses Gleichnis von den 10 klugen und törichten Jungfrauen, das ist ja wirklich ein herausforderndes Gleichnis. Und es ist gut, sich ihm zu stellen. Deswegen fangen wir mal ein bisschen locker an. Es geht da um eine Hochzeit und ich habe einen Liebesbrief gefunden. Ich weiß nicht, von welchem Mann der war, an seine Geliebte. Es spielt auch keine Rolle, aber ich lese ihn euch mal vor. Mein Schatz, ich würde den höchsten Gipfel erklimmen, die weitesten Meere durchschwimmen, die tiefsten Täler durchwandern und die heißesten Wüsten durchqueren, nur um bei dir sein zu können. Schreibt er ihr noch viele schöne Sachen und dann schreibt er PS unten, mein Schatz, ich komme am nächsten Sonntag zu dir, wenn es nicht regnet. Kleiner Joke zum Einstieg, ein Mensch, wunderbare Ideen, Bekenntnisse, was er alles machen würde, aber das gelebte Leben hat es nicht eingezahlt. Ich komme nachher nochmal drauf zurück. Das Gleichnis spielt im Umfeld einer Hochzeit, die Jesus kannte und Jesus war ja wirklich ein genialer Geschichtenerzähler. Ich kann das nicht so gut, man kann das nur wiedergeben, Jesus war genial. Und er ruft mit diesem Gleichnis damals seine Jünger, auch das Israel damals seiner Zeit und auch heute, die wir es heute hören als seine Gemeinde, als seine Kirche, redet Jesus mit uns bis heute. Und er erzählt dieses Gleichnis von den 10 Brautjungfern, 5 sind klug, 5 sind nicht klug. Und wie das so ist, andere Länder, andere Sitten in unserer Kultur, heute, wer ist die wichtigste Person bei einer Hochzeit? Die Braut. Alles vorbereitet. Und dann hofft man irgendwann, dass sie zum Gottesdienst kommt oder nicht. Ja, ich habe es zweimal erlebt, also einmal eine Viertelstunde Verspätung, einmal eine halbe Stunde Verspätung und was hat immer gepasst bisher. Damals in Palästina, da steht der Bräutigam im Mittelpunkt. Patriarchale Kultur, vom Mann geprägt, an dem Tag der Hochzeit war das so, dass der Bräutigam selber entweder in dem Vaterhaus, wo er war, hat er dort weitergelebt oder er hat ein neues Haus in dem Sinne eröffnet, wo er dann mit seiner zukünftigen leben sollte, verließ er dieses Haus, machte noch Geschäfte oder Geschenke, handelte noch Brautpreise, was weiß ich, aus und die Braut, seine zukünftige Geliebte, wurde schon in dieses Haus geführt und die wartete dann nun auf ihn. Und in Palästina ist es einfach sauheiß. Tagsüber ist kein guter Zeitpunkt zum Heiraten, deswegen findet das rauschende Fest logischerweise nachts statt. So. Und der Höhepunkt war dann dieser eine Moment in der Nacht irgendwann, dass dieser Bräutigam in einem Fackelzug von den Brautjungfern abgeholt wurde und dann mit Lichtern zum großen Hochzeitsfest wieder nach Hause geführt wurde, wo dann die Vereinigung vom Bräutigam und der Braut stattfand. Und die Brautjungfern, um denen es in diesem Gleichnis geht, die hatten nur eine einzige Aufgabe. Die waren etwa 13 bis 16 Jahre alt, alle nicht verheiratet, spielt auch keine Rolle, aus dem Umfeld der Frau. Und die hatten nur eine Aufgabe, sie sollten einen Fackelzug bilden für den Bräutigam. Und die hatten also eine Fackel dabei, wahrscheinlich einen Holzstab mit Stoff umbunden und da war Öl dran. Und man nahm logischerweise auch Vorratsöl mit, weil man nicht wusste, wie lange müssen wir warten auf ihn und ihn auch zu begleiten, dass das einfach reicht. Das ist der einzige Punkt. Und sie haben also diese Aufgabe, dem Herrn oder dem Bräutigam einen Fackelzug zu bereiten, wenn er da ist. Und wir robben uns mal so ein bisschen an das Gleichnis ran. Das einmal das Schöne ist, es steht das Fest im Mittelpunkt. Die Gottesherrschaft, sagt Jesus damit, ist wie ein rauschendes, schönes Fest am Ende der Zeiten. Die Bibel ist voll davon, wenn Gott kommt, dann wird er sich wieder vermählen mit seinem Volk. Dann kommt endlich wieder zusammen, was zusammengehörte, Gott und die Menschen. Das steht im Ziel. Und Jesus selber, muss man aus dem Matthäus-Evangelium heraus verstehen, dieses Gleichnis wird nur im Matthäus-Evangelium berichtet. Jesus selber ist der Bräutigam, das hat er im Kapitel 9 vorher gesagt. Warum sollen wir fasten und was weiß ich weiter? Jesus selber ist der Bräutigam, der Menschensohn. Die Brautjungfern in diesem Falle, das sind jetzt die Jünger. Während ansonsten im Neuen Testament die Gemeinde mit der Braut verglichen wird, spielt hier alles keine Rolle. Hier sind es jetzt die Jünger. Es ist es auch das Israel der Zeit damals. Es ist ja erstmal für Israel gesprochen. Jesus ist da, der Menschensohn, auf den sie gewartet haben. Wie werden sie sich zu ihm verhalten, wenn er kommt? Und natürlich ist es in unserer Zeit heute oder auch schon ziemlich schnell nach Kreuzigung, Auferweckung Jesu, ist es auch ein Gleichnis für die Gemeinde Jesu. wenn der Bräutigam wiederkommen wird, um sein Reich zu vollenden. Und der Fokus, der Punkt, es geht gar nicht um Auslegung von einzelnen Punkten, wofür steht jetzt das Öl oder sonst was, da wurde viel drüber diskutiert. Heute weiß man, nein, es geht um den einen Punkt, seid ihr vorbereitet für diese eine Aufgabe, die ihr habt, wenn der Bräutigam kommt. Und zugleich, komme ich auch gleich drauf, dieses Gleichnis ist zugleich eine aus dem tiefen Liebe, aus dem Herzen der Liebe gesprochene Warnung, auch an die Gemeinde Jesu, dass nämlich das Bekenntnis zum Herrn und das gelebte Leben nicht zueinander passen und man auf einmal sein Licht nicht mehr leuchten lässt. Aber lasst uns drei Gedanken, möchte ich mit euch teilen, nochmal durchschauen. Ein erster Gedanke, der mir wichtig geworden ist, es geht Jesus darum, ihr Lieben, lasst euer Licht leuchten, lasst eure Lichter brennen, wenn ich komme und da bin. Jesus ist ja ein wunderbarer Geschichtenerzähler und er nimmt einfach eine Gruppe von 10 Brautjungfern und das Einzige, was man darüber wissen muss, man kann es durch 2 teilen, dass es 2 Gruppen ergibt, kluge und nicht kluge. Und das Spannende an dem Gleichnis ist ja, die haben fast alles gemeinsam, fast alles. Alle haben Fackeln dabei, alle kennen den Bräutigam, alle gehen ihm entgegen, alle wissen, was ihre Aufgabe ist, alle machen den Powernap, es ist nichts Schlimmes, dass sie einschlafen. Darum geht es hier gar nicht im Gleichnis. Alle erwachen beim Ruf. Alle hören denselben Ruf. Der Bräutigam kommt. Alle erheben sich. Alle richten ihre Lampen. Die brennen sogar noch. Von allen 10. Alle brennen noch. Und dann ist nur dieser eine erschreckende Moment. Jetzt ist er da. Und jetzt gilt es zu handeln. Und dann wachen alle auf. Und 5 merken, oh Mann, es reicht. Und wir haben unseren Ölvorrat nicht dabei. Wir werden es nicht bis zum Ende schaffen, den Bräutigam nach Hause zu begleiten. Und deswegen sagt Jesus am Ende, hey, seid wachsam. Und was heißt wachsam sein hier? Seid klug. Das heißt ja nichts anderes als vorbereitet, auch heute schon für diesen Moment wach zu sein. Also als Gemeinde glaubend, hoffend, liebend, Jesus entgegenzuleben und auch in den Werken zu wandeln, die er für uns vorbereitet hat. Seid wachsam, klug sein, vorbereitet sein heißt heute schon damit zu rechnen, dass jederzeit die Stimme oder dass Jesus uns begegnen kann, wenn er kommt. Heute schon, komme ich gleich noch drauf, in Gestalt von Menschen, von Aufgaben, aber auch am Ende aller Zeiten. Bin ich bereit, dann ein Licht zu sein und ihm den Weg zu bereiten? Und das Spannende im Matthäusevangelium, was hat Jesus denn über das Lichtsein gesagt? Und wir werden jetzt gleich auch beim zweiten Punkt, denn wir merken, wir kommen immer wieder zur Bergpredigt zurück. In der Predigt sagt Jesus für seine neue Jüngergemeinschaft, die ihm folgt, hey, ihr seid das Licht für die Welt. Ihr seid die brennenden Fackeln. Und deswegen sagt er, so lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke, euer gelebtes Leben, euer verändertes Leben durch mich sehen und euren Vater im Himmel preisen. Was heißt es also, diesen, in Anführungszeichen, Vorrat zu haben, vorbereitet zu sein? Das heißt schlichtweg, dass ich in einer lebendigen Beziehung zu dem Licht lebe, der mich erleuchtet. Und dann schauen wir auf die Bergpredigt. Was heißt das denn, ein Licht zu sein? Ein Licht zu sein, wir sind brennende Menschen, dass wir einfach arme Menschen sind vor Jesus, die sich jeden Tag neu die Hände füllen lassen. Selig seid ihr, wenn ihr geistlich arm seid. Ihr braucht nicht aus eigener Kraft leben. Lasst euch füllen mit Gott. Menschen des Lichts sind Menschen der Barmherzigkeit. Seid barmherzig mit den Fehlern von anderen, weil auch euer Papa im Himmel barmherzig ist. Seid Menschen, die nach Gerechtigkeit hungern. Gebt euch nicht mit dem Zustand dieser Erde zufrieden, sondern haltet eure Sehnsucht wach und lebt für das neue Leben, was Gott schenken wird. Jesus sagt was über die Worte. Seid keine Menschen, die andere entmutigen, die töten mit Worten, mit Posts oder wie auch immer, sondern seid Menschen des Lichts, die andere ermutigen. Seid Menschen, die zutiefst demütig sind. Hört auf, dass ihr ständig den Fehlern, die Balken in den Augen der anderen sucht. Fang bei dir an. Seid Menschen des Gebets. Der Papa wartet auf euch in der Speisekammer. Lasst euch bescheinen in eurer Not, in eurer Sehnsucht. Ihr braucht euch nur füllen zu lassen. Seid Menschen, die im Vater unser sich Jesus entgegenleben, die das neue Reich herbeisehnen. Jesus spricht über die Treue in der Ehe. Seid Menschen, die treu in ihren verbindlichen Beziehungen leben. Als ein Spiegel der göttlichen Treue zu euch. Was hat er vom Schwören gesagt? Hört auf, Ja und Nein zu sagen. Seid Menschen, auf die man sich verlassen kann. Und wir spüren, hier geht es nicht nur um gute Charaktereinstellungen, sondern es geht um konkrete Taten. Bekenntnis und Glaube möchten und gelebter Glaube möchten einfach zusammengehören. Und dann spannenderweise schließt ja Jesus mit die Bergpredigt, mit dem Gleichnis wieder von dem klugen Bauherrn. Als das Gewitter, als der Sturm kam, alles wurde unsicher. Aber wer hat auf festen Boden gebaut? Jesus hat gesagt, wer meine Worte hört und tut sie. Hören tun ganz viele. Die Frage ist, ob wir auf diese Worte Jesu hin leben, ob wir sie einzahlen. Komme ich gleich noch drauf. Auf Christus habe ich ein wirklich festes Fundament. Das heißt es, ein Licht zu leuchten. Lasst euer Licht leuchten. Und Jesus will nur seine Jünger und auch seine Kirche bis heute damit warnen. Es gibt Menschen, man kann eine Zeit lang mit Jesus leben, aber es gibt auch den Punkt, wo ich merke, dass ich anscheinend aus dieser lebendigen Beziehung zu Jesus, dass ich die vernachlässige, sodass auch meine Leuchtkraft in der Erde vergeht. Da spricht Jesus auch in der Offenbarung drüber. Ihr habt alles der äußeren Form nach. Ihr seid reich, denkt ihr, aber Jesus sagt, ihr seid arm, weil ihr mich nicht mehr kennt. Ihr sollt wachsam sein, wenn der Menschensohn kommt. Die Frage war für Israel damals, ist Israel wachsam? Erkennen sie den Menschensohn, dass er in einer Krippe gekommen ist? Im Kind? Dass er am Kreuz kam? Haben wir darin Gott erkannt? Im Leidenden? Und dann geht es ja weiter mit dem Gleichnis vom Weltgericht direkt danach. Habt ihr mich erkannt, als ich in Form eines Ausländers zu euch kam, der geflüchtet ist? Habt ihr mich erkannt, der Menschensohn, der in Gestalt eines Gefangenen zu euch kam? Habt ihr mich erkannt in dem Kranken, der am Sterben war? An dem Obdachlosen, der nichts zum Anziehen hatte? Und dann gibt es ja das große Erschrecken. Doppelterweise. Das eine sagt, oh krass, wir haben dich die ganze Zeit verpasst im Leben. Und der Menschensohn sagt, ich kenne euch nicht. Und es gibt das große Überraschung, dass ganz viele Menschen, die vielleicht den Menschensohn nicht kannten, dabei sind, weil sie spürten, ja, wir haben uns von diesen Menschen bewegen lassen, wir haben ihnen gehandelt und Jesus sagte, ihr habt es mir getan, ihr seid dabei. Wenn wir über die Ankunft des Bräutigams nicht nur am Ende aller Tage nachdenken, dann ist ja das Spannende, worin begegnet uns Jesus heute? Und begegnen wir diesem Jesus, heißen wir ihn willkommen, haben wir unser Licht am Leuchten, wenn er heute kommt? Das ist ja das Spannende. Nicht nur die lange Bank, die Ewigkeitsperspektive, sondern das führt uns ja in eine ganz aktive Begegnung mit Jesus heute, im Hier und Heute. Ich war gestern mit Anke und Daniel, wir waren in London, haben einen Tagestrip gemacht bei einer Konferenz der anglikanischen Kirche. Denn in England findet schon seit mehreren Jahren jetzt eine stille Erweckung statt. Super spannend. Erzähle ich euch nochmal auf anderer Stelle mehr von. Seit mehreren Jahren kommen nicht durch Evangelisationen ganz viele junge Menschen, vor allem junge Männer bis 35, kommen von sich aus in Kirchen, in Gemeinden, in den Städten, aber auch am Land und sagen, bitte zeigt mir Gott, ich möchte die Bibel lesen, ich möchte Antworten auf meine Fragen haben und ich meine es total ernst. Das macht Gott. Wie kommt also Jesus zu den Kirchen und Gemeinden in Gestalt von jungen Menschen, die Fragen haben, die Sehnsucht haben? In Gestalt auch von Menschen, die vielleicht noch gar nicht so leben, wie wir das gerne hätten, die eine andere Ethik haben, völlig egal. Aber Jesus kommt zu ihnen. Und die Frage ist, wie begegnen Gemeinden und Kirchen diesen Menschen denn? Wie hoch machen wir die Hürden, dass sie kommen? Und ganz viele Menschen haben gestern berichtet, was das auch mit ihnen gemacht hat. Die Umkehr fängt, wenn der Menschensohn anfängt, in der Kirche an. Haben wir eine Willkommenskultur? Sind wir wirklich Menschen, die auf die Fragen, die Menschen haben, hören? Sind wir Menschen, die Zeit haben, mit diesen jungen Menschen Wege zu gehen, gemeinsam die Bibel zu entdecken? Die haben total Bock auf Bibel. Und die Umfragen sagen, oh Scheiße, in den Kirchen, 80% lesen überhaupt gar keine Bibel mehr. Die kennen die Bibel überhaupt nicht aus. Wer geht die Wege mit diesen jungen Menschen? Wer liebt sie? Wer geht die lange Meile mit ihnen? Die Umkehr fängt bei der Kirche an. Deswegen nur die Frage, haben wir auch unsere Lichter brennen? Ich möchte dabei sein, wenn das auch hier geschieht. Immer offen zu sein für Menschen, wie auch immer, kommt, denn Jesus möchte uns in ihnen begegnen. Lasst euer Licht leuchten. Jesus wünscht sich nichts sehnlicher, als dass wir unsere Berufung kennen, zu der er uns berufen hat, persönlich, aber auch als Gemeinde, dass wir eine liebende Gemeinde sind, Eine Gemeinde der Barmherzigkeit, die ihren Herrn repräsentiert, die ein Licht sein kann für Menschen, die das Licht von Jesus reflektiert für andere. Darum lass dich von Jesus bescheinen, es ist nichts, was du aus eigener Kraft tun musst, und lebe einfach das, was du vom Evangelium erkannt hast. Ganz egal, wo du stehst, ob du lange mit Jesus lebst oder noch ihn noch gar nicht lange kennst, wenn Jesus dich zu heute etwas ruft, du spürst, du sollst etwas tun, lebe es einfach heute. Dann bist du ein Mensch des Lichts, der auch anderen leuchten kann. Ein zweiter Gedanke. Und zwar, ich nenne es einfach mal der heilige Ernst dieses Gleichnisses. Jesus spricht in diesem Gleichnis auch noch zwei aus Liebe gesprochene Warnungen aus, oder nennen wir sie mal Gefährdungen. Die erste Gefährdung ist es, dass es einen zu spät geben kann. Ich lese nochmal aus dem Gleichnis. Die fünf, die bereitet waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Und dann heißt es aber hier passiv, dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen, Herr, Herr, Kyrios! Und mach uns auf. Doch der Bräutigam antwortete, ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Ganz schön hart. Aber lasst uns mal drüber nachdenken, über die zu späts im Leben. Gibt es sowas auch in unserer postmodernen Kultur, wo alles möglich ist, kein Probleme? Ja, das gibt's. Eine Prüfung kommt auf mich zu. Ich lerne erst einen Samstag vorher. Zu spät. Wenn ich eine Person kennenlerne, die ich total gut finde und ich überlege, boah, will ich die mal ansprechen, ob wir vielleicht zusammenkommen oder ich gebe ihr mein Herz, ich muss die Person ansprechen. Sonst wäre ich auch mit meiner Claudia heute nicht zusammen. Ich musste den Mut zusammennehmen, boah, ich muss schon gestehen, ich finde dich schon irgendwie toll. Wenn man das nicht tut, dann kann es auch zu spät sein. Aus der Paarforschung weiß man, wenn man irgendwann mal zusammen ist als Paar, darf man den Punkt nicht verpassen, dass man sich füreinander entscheidet. Gehen wir in Treue und zwar auch im letzten Schritt einer verbindlich zugesprochenen Treueverbindung, den letzten Step. Wenn Paare das nicht tun, ist die Trennungsmöglichkeit riesig hoch. Nicht, dass es sich nicht offen hält. Man weiß aus der Entscheidung, wenn ein Paar es verpasst, sich nicht füreinander zu entscheiden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auseinandergehen, viel höher. Es gibt Zeitpunkte im Leben, wo du weißt, wenn ein Paar Kinder anvertraut werden, dann habe ich nur einen Slot von 20 Jahren, wo ich die Zeit habe, was auch mein Calling dann ist, als Mama oder Papa oder Mama, für die Kinder da zu sein. Irgendwann ist die Tür zu. Und was ich dort versäumt habe, habe ich nicht getan. Wenn ich als Mensch alt werde und mich auch trennen muss von meinen Gütern, sollte ich es noch rechtzeitig machen, solange ich noch im Besitz meiner Kräfte bin. Es gibt auch ein zu spät und dann werden es meine Kinder oder andere Menschen für mich tun. Es gibt auch ein zu spät, dass man seine Beziehungen klärt im Leben. Das erleben viele Menschen mehr, als man denkt, auch wenn es dann irgendwann mal ans Sterben geht. Ein Leben lang vielleicht den unbequemen Sachen ausgewichen, dass ich Schuld in das Leben von anderen Menschen gebracht habe. Dass ich vielleicht auch manchen Leuten nicht gesagt habe, wie sehr ich sie eigentlich lieb gehabt habe. Und dann merkt man, dann kommt irgendwann der Tag X und ich merke, boah, es ist zu spät, ich kann etwas nicht mehr klären. Und aus Liebe spricht Jesus darum auch mal von diesem zu spät. Warum? Damit wir heute absolut wach sind. Es gibt diese Momente, wo die Tür, wie es hier heißt, weit geöffnet ist, dass die Tor zum Reich Gottes, dass wir umkehren können, dass wir Schritte gehen können, dass wir die Freude in unser Leben hineinlassen, dass wir in diese Tür hineingehen und dass wir den Moment nicht verpassen, dass eine Tür geschlossen wird. Denn hier passivum divinum, Handeln von Gott, die Tür des Gottesreiches wird auch irgendwann geschlossen. Und Jesus sagt das, damit keiner von uns, du und ich nicht, diese Begegnung mit Gott verpassen. Damit wir den Ruf des Bräutigams nicht verpassen. Und deswegen heißt es in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament immer wieder, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht. Denn Jesus weist doch auf die Gefahr hin, wenn ich mich diesem heute verschließe, dann kann es passieren, dass ich mich immer mehr verschließe und auf einmal irgendwann ist er da und ich finde keinen Weg mehr dazu. Aus Liebe erzählt Jesus das, damit wir das heute nicht verpassen. Und eine zweite Warnung oder Gefährdung spricht Jesus aus, nämlich, was ist eigentlich, wenn in unserem Leben unser Bekenntnis zu Gott, Kyrios, Kyrios, Herr, Herr, und unser gelebtes Leben völlig auseinanderklaffen? Das ist ja das Krasse hier, die Brautjungfern klopfen an Herr, Herr, Kyrios, das ist der Gottesbegriff. Mach uns die Tür auf. Und dann sagt Jesus ihnen, ich kenne euch nicht. Das ist ein unbequemer Jesus, oder? Aber wer stellt sich diesem Jesus? Und jetzt schauen wir nochmal ins Matthäusevangelium. Das kommt hier das zweite Mal vor. Schon in der Bergpredigt selber sagt Jesus, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, Kyrios, Kyrios, in die Gottesherrschaft eingehen, sondern, jetzt das Spannende, sondern die, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Jesus hat auch im Missionsbefehl nirgendwo gesagt, lehrt die Menschen alles, was ich gesagt habe, sondern lehrt es sie zu befolgen. Das heißt, dass unser Wissen über Gott, über Jesus, das, was er getan hat, seine Worte, das ist der eine Punkt. Das andere ist, dass wir auf diese Worte hin leben und auch sterben, uns hineinlassen in dieses Bekenntnis. Das heißt, ich will es mal ein bisschen deutlich machen. Ich kann das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen. Ich kann mich zum Vater, dem Schöpfer des Himmels und der Erde bekennen und ich kann im gelebten Leben diese Schöpfung völlig vor die Hunde gehen lassen. Und das ist für viele Menschen anscheinend kein Problem. Ich kann mich zu der Auferstehung Jesu bekennen, zur leiblichen Auferstehung, die ich zutiefst glaube, kann das als Wort bekennen und bekenne damit die Kraft Gottes, die alles, was tot ist am Boden, Herzen, Ehen, Gesellschaften, die Schöpfung, die auferwecken kann und kann mein ganzes Leben, ich kann beten, als ob es die Auferstehung nicht gibt, keine Hoffnung ausstrahlen, für mich selber, für meine Abhängigkeiten, für meine Süchte keine Hoffnung haben, obwohl ich das eine bekenne. Das heißt, ich bekenne mit dem Munde mich zur Auferstehungskraft, aber für mein konkretes Glaubensleben, dass ich Hoffnung habe für Gemeinden, für die Kirchen, für unsere Gesellschaft, hat es keine Auswirkung. Und das klafft auseinander. Ich kann die Gemeinschaft der Glaubenden bekennen, wie im Glaubensbekenntnis. Dass wir sagen, hier treffen sich mehr als nur 150 Menschen. Wir sind mehr als eine soziale Gemeinschaft. Sondern in dieser Gemeinschaft lebt Jesus selber. Und er begegnet mir in meinen Geschwistern und Brüdern. Ich kann mich zur Gemeinschaft der Glaubenden bekennen und kann ohne Gemeinde leben. Das geht eigentlich nicht. Oder ständig den anderen den Glauben absprechen. Das geht nicht. Und genau auf diese Gefährdung will Jesus hinweisen. Ihr könnt nicht sagen, Herr, Herr, aber euer Leben zahlt es nicht ein. Und damit warnt Jesus auch seine Kirche, das merken wir ja auch seit 2000 Jahren Kirchengeschichte, du kannst der äußeren Form nachher die richtigen Gottesdienste feiern, die Lieder singen, du kannst Jesus im Munde haben, aber du kannst in deinem konkreten Leben, in deinem Herzen, in deinem Tun meilenweit von ihm entfernt sein. Wir sind dann also nicht mehr in einer lebendigen Beziehung mit Jesus. Und Jesus erzählt es, damit wir ihn kennen. Dieses Wort übrigens, ich kenne euch nicht, ich will es mal als persönliches Zeugnis noch sagen, hat Jesus bei mir vor 20 Jahren in einer tiefen Lebenskrise, als ich 23 Jahre alt war, hat er als liebevolles Wort genommen, um mich in seine Gegenwart zu ziehen. Ich war als junger Mann, ich war sehr aktiv, ich habe viel für Jesus getan, viel getan. Aber ich habe es oft irgendwie so getan, als dass mein Herz nicht mit ihm verbunden war. Nicht böse, ich hab Jesus trotzdem geliebt, aber viel von ihm habe ich ihm vorenthalten. Und dann hatten wir neutestamentliche Bibelkunde, lest bis morgen Matthäus-Evangelium, okay, mal 28 Kapitel durchlesen. Und dann lese ich das und dann, das habe ich ganz selten in meinem Leben, aber ich habe das erlebt, dann kam ich an Matthäus 7, dass Jesus sagt, hey, nicht alle, die Herr, Herr sagen, kommen ins Gottesreich, ich kenne euch nicht. Und das war wie Jesu liebevolle Umarmung, der sagte, Ruben, das ist für dich. Und das war voller Liebe. Das war nicht schlimm. Und das ist, als ob Jesus gesagt hat, Ruben, ich weiß, dass du so viel für mich tust. Und ich segne das auch, kein Problem. Aber Ruben, ich kenne dich nicht. Natürlich kennt Jesus mich, mehr als ich, aber das war für mich ein Umkehrruf. Ruben, was ist in deinem Herzen? Was ist mit deinen Schmerzen, mit deiner Trauer, mit deiner Ohnmacht? Ich möchte es gern von dir hören. Komm, breite das vor mir aus. Ich werde diesen Tag nie vergessen, als Jesus durch dieses Umkehrwort so liebevoll zu mir gesprochen hat. Das war für mich ein Meilenstein in meinem Leben, dass ich gelernt habe, und das ist bis heute nicht zu Ende, ganz ehrlich zu sein vor ihm. Und deswegen ist es nicht nur wichtig, dass du Jesus kennst, sondern dass auch Jesus dich kennt. Bring das, was in dir ist, vor ihn. Und dann wirst du ein Kind des Lichts sein. Und dann wird diese Beziehung fließen. Also zwei Warnungen in diesem Gleichnis. Dieser heilige Ernst, es gibt ein zu spät, kann ein zu spät geben. Verpasse das nicht, wenn der Bräutigam heute ruft. Und schaut nach, wie steht es mit eurer Orthodoxie, mit eurer richtigen Lehre? Ist es auch durch das Leben gedeckt? Und die Kirche seit 2000 Jahren lässt sich von diesem Ruf hoffentlich immer wieder zurückkehren zu Jesus. Dass wir spüren, boah krass, wo trifft uns das auch? Und das Letzte, warum erzählt Jesus das? Weil Jesus uns liebt, weil er seine Kirche liebt, weil er seine Gemeinde liebt und weil er möchte, dass niemand dieses Fest verpasst. Genau darum erzählt er es. Und genau darum ist er Mensch geworden. Und genau darum stirbt er an dem Kreuz, auch für sein Israel, für die Leute, die ihn damals nicht erkannt haben. Und darum stirbt er auch für die Menschen, die heute, die darum wissen, die aber nicht dafür leben. Darum hat Gott diesen Sohn von den Toten auferweckt, damit das hoffentlich nicht eintritt, dass Menschen einmal das von Jesus hören, ich kenne euch nicht. Darum hat er seinen Geist gesandt, damit das Öl immer vorhanden ist, damit wir brennen für ihn. Und an uns ist es nichts anderes, als uns diesem Jesus einfach hinzuhalten. Darum schließt der Jesus, seid wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Und da geht es nicht um das Ausrechnen, wann kommt der Herr wieder, sondern die Frage, bin ich heute wachsam? Erlebe ich Jesus heute? Mit jedem guten Gleichnis fragt Jesus, zu welcher Gruppe der Jungfrauen möchtest du gehören? Möchtest du zu den Klugen gehören oder zu den Törichten? Ich bitte euch Musiker nach vorne und ich möchte einfach damit schließen, wir hören gleich 2-3 Minuten Instrumentalmusik und ich möchte es einfach als eine Zeit geben für dich ganz persönlich, wo du Jesus deine Antwort gibst auf das, was du heute vielleicht jetzt gerade von ihm empfangen hast. Vielleicht gibt es Menschen hier, die kommen schon seit Jahren in diese Gemeinde, die haben aber Jesus noch nie ihr persönliches Ja gegeben, haben gesagt, Jesus, ich will wirklich, dass du mein Herr bist. Wenn du zu dieser Gruppe Menschen gehörst, dann lade ich dich ein, gib dein Leben diesem Herrn. Und wenn du nicht weißt, wie man das machen muss, dann komm einfach nach dem Gottesdienst zu mir oder zum Gebetsdienst hier vorne. Wir helfen dir gerne, zusammen mit Jesus zu leben. Wenn du vielleicht spürst, boah, bei mir klaffen eigentlich mein Bekenntnis zu Jesus und mein gelebtes Leben auseinander, dann tu einfach Buße, kehre um, bekenne ihm Jesus das. Wenn du spürst, dass dein Licht nicht mehr leuchtet, dann wende dich einfach diesem Licht zu, damit deine Fackel brennt, wenn Jesus heute sagt, hey, der Bräutigam kommt, geht mir entgegen. Halte dich einfach Jesus hin und die Nina wird dann diese Zeit mit Fürbitte und Vater unser beschließen.